Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Laktatdusche. Ich habe wieder Jens Schwedler mit dabei. Moin Jens.
Moin moin.
Und wir starten heute so ein bisschen weiter mit Teil 2. In der ersten Folge haben wir ja so ein bisschen über dich und deine Karriere gesprochen und wie sich so der Cross-Sport entwickelt hat. Heute wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie die aktuelle Saison so gelaufen ist für euch bisher. Es ist ja gerade im Anfang, was so eure Ziele sind, was deine Ziele sind und wo vielleicht so die Reise im deutschen Cross-Sport noch hingehen kann. Und als erstes würde mich mal interessieren, seit unserem letzten Gespräch, da wart ihr ja noch in der unmittelbaren Vorbereitung für die Saison. Würdest du jetzt sagen, eure Saisonvorbereitung ist nach Plan gelaufen oder hätte noch ein bisschen was besser laufen können?
Na, es ist ja immer so, man muss immer ja sehen, welche finanziellen Möglichkeiten hat man als Team. Und daher ist die Vorbereitung wie geplant gelaufen und ich muss auch sagen, sehr, sehr gut gelaufen. Also die Vorbereitungsphase ist ja abgeschlossen quasi und die Rennen ja können beginnen, sag ich mal.
Ja, ich hatte gesehen, ihr wart zur Vorbereitung ja auch in diesem Bikepark in Bad Salz-Detford, ne? Da fahrt ihr, glaube ich, jedes Jahr hin, richtig?
Das war ja schon im Juli. Das war so sehr, sehr früh für Cross-Verhältnisse, sag ich mal. Aber da wollten wir halt einfach mal gucken, so wie ist der Stand der Technik, wo muss man ein bisschen dran arbeiten und dass man so ein bisschen reinkommt in die ganze Materie wieder. Das entscheidende Trainingslager war jetzt quasi direkt anschließend am 11. September nach Bensheim. Da waren wir in Belgien für 10 Tage oder 12 Tage sogar. Gemeinsam mit den Teamsportlern die Zeit hatten. Also das ist immer so, das sind ja keine Profisportler, sondern die müssen sich ja Studium, Arbeit oder wie auch immer Schule frei nehmen. Und da waren wir mit einem großen Teil in Belgien und in Herrentals, also auf der Ecke quasi ja, wo auch Wout van Aert trainiert und auch seine Trainingsstätten hat und wo es auch viele Rennen gibt. Und da haben wir wirklich optimale Bedingungen gehabt für die Vorbereitung.
Ja, wie sieht da so ein Trainingscamp aus? Also ist da dann wirklich nochmal Fokus auf Grundlage oder schon mehr speziell Technik und dass so die kleinen Feinheiten bei der Technik umgesetzt werden? Also gerade wenn du sagst, dass ihr da auf den Strecken von Wout van Aert fahrt, so dann ist ja dann doch nochmal so, der hat ja wahrscheinlich gute Strecken, so wo man gewisse Sachen sehr gut üben kann. Wie legt ihr da den Fokus?
Der Fokus liegt dann tatsächlich nicht mehr auf der Grundlage, sondern der Fokus liegt dann halt nur noch auf spezielle und Intervalle, beziehungsweise wir haben jeden Tag 2 Einheiten gefahren, also vormittags meistens eine Cross- oder eine Gravel-Einheit, also so ein bisschen länger, aber mit intensiven Einheiten drin. Und nachmittags haben wir immer nochmal Motortraining gemacht von so 50, 55 Kilometer.
Und warum ausgerechnet so Belgien gewählt?
Das hat sich ergeben. Wir sind angeschrieben worden von einem Belgischen, der hat früher Profisportler betreut und der hat jetzt ein Haus mit Küche und allem drum und dran, wo er im Prinzip Sportler ja für, ich sag jetzt mal, auch wenig Geld kann man da unterkommen und macht auch Essen dann für die Sportler. Die Sportler müssen auch teilweise selbst kochen aber wie gesagt, das ist zustande gekommen, weil einfach das Angebot sehr, sehr gut war und dann halt die Nähe zum Trainingsgebiet, was da dann halt auch ist, man muss sich das so vorstellen, es ist wirklich nur für Crossfahrer. Es sind ausgezeichnete, also so wie bei uns eine Straße mit Schildern markiert ist, gibt es da Schilder Cyclocross. Und da kann man oder da darfst du nur mit Mountainbike oder Crossrad fahren. Es gibt keine Fußgänger, es gibt keine Läufer, es gibt keine Hundehalter. Also komplett, das muss man sich vorstellen, wie ein Trainingsgelände beim Fußball. Dass wirklich jeder auf diesem Gelände tatsächlich Rennrad wie im Rennen fahren kann, ohne gestört zu werden. Und das Witzige ist halt auch, da sind teilweise so viele Zuschauer an der Strecke, also Trainingsstrecke, wie bei uns bei einigen Radrennen.
Ach krass, also das klingt auf jeden Fall sehr cool. Also auch wenn du quasi eine Ferienwohnung mietest, so dann hast du halt auch gleich diesen Teambuilding-Charakter mit bei, ne? Also das ist ja halt, glaube ich, auch enorm wichtig, dass wenn du dann irgendwo über die Saison jedes Wochenende zusammen bist, dass du dich auch mit allen irgendwo mehr oder weniger sehr gut verstehst. So, das finde ich cool. Und auch spannend, dass es halt ein extra Wege oder ein Gelände ist für Crosser und Mountainbiker. Also es gibt, glaube ich, so für jeden, der durch den Wald fährt, nichts Schlimmeres, als wenn du ständig die Läufer anbrüllen musst, dass sie zur Seite laufen. Oder auch, was ja so richtig Endgegner ist, sind ja Hundebesitzer. Und am schlimmsten sind ja die Hundebesitzer, die ihren Hund nicht an der Leine haben und der macht ja nichts, ne? Und am Ende kommt er trotzdem auf dich zugerannt, der Hund, und du weißt nicht, was du machen sollst, beißt er dich jetzt und
Ja, also die Problematik ist halt, ja, das ist, ich würde mal sagen, das ist in Belgien natürlich anders. Das ist so, wie da halt die Rennen viel professioneller aufgezogen werden. So ist natürlich mittlerweile der Trainingsstandard in Belgien, dass man da Strecken hat zum Trainieren. Also ich habe jetzt gar nicht so viel Stress mit Hundebesitzern, Läufern im Training. Weil ich halt immer der Meinung bin, diese gemeinsame Rücksichtnahme ist halt das oberste Gebot, dass man immer mal wieder irgendwie so Themen hat. Das hat man aber auch beim Straßentraining, dass da irgendwie ein Autofahrer denkt, als Radfahrer störst du ihn beim Autofahren. Das hast du immer wieder. Und das hat man im wirklichen Leben ja auch als Fußgänger, als, weiß ich nicht, in jeder Situation hat man ja immer irgendwelche Konflikte. Kleine Konflikte, das hat man hier bei uns im Volkspark oder im Gelände halt auch, wenn wir trainieren. Aber also ich habe da gar kein Störelement, so dass ich sage, so, ich kann hier gar nicht trainieren. Das ist bei uns eigentlich ziemlich cool in Hamburg und wie gesagt, dieses Miteinander funktioniert eigentlich ganz gut.
ja, ich kann mich dann noch so an eine Story aus Hamburg erinnern. Da waren wir auch zu zweit unterwegs, da auf der Strecke vom Weihnachtscross in Harburg.
Ja.
Und hatten uns da auf der Startzielgerade, hatten wir uns halt ein paar Äste quergelegt, weil wir halt einmal absteigen üben wollten und auch so dieses über den Baumstamm springen.
Ja.
Und wir sind wirklich nur auf dieser Zielgerade, die ist ja wirklich nicht lang, vielleicht 200 Meter rauf und runter gefahren und irgendwo bestimmt 3, 4 Mal mussten wir anhalten, weil die Leute unsere Äste weggelegt haben, weil sie meinten, das stört sie so, das. Deswegen komme ich so drauf zu sprechen. Das war halt echt witzig, weil die haben halt gesehen, dass wir das aktiv nutzen und hatten dann halt ihren Spaß, dass sie das beiseite legen, dass wir uns das immer wieder schön hinlegen
Ja,
müssen.
also sowas muss man weglächeln. Ne?
Ja.
Also ja, also es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, weil am Ende des Tages hilft dir es nicht. Ne? Und ich sage immer weglächeln und einfach woanders hingehen und fertig. Also sowas hast du halt immer. Ne? Und wie gesagt, es gibt ja auch genug Radfahrer, die, würde ich mal sagen, so wie Pistensäue, also das, so nenne ich das immer, dass es gibt immer ein paar wenige, die dann halt aus dem Rahmen fallen und Alarm machen im Gelände und also mich berührt das so gar nicht, weil
Ja.
ich bin da echt drüber erhaben und wenn einer meint, er muss Alarm machen, also ich werde dann halt tatsächlich immer ruhiger, wenn umso lauter der Gegenüber wird, umso ruhiger werde ich. Weil ich muss mich nicht mit denen auseinandersetzen, weil am Ende des Tages, ja, mit einem dummen Menschen zu diskutieren, lohnt sich nicht. Also
Ja,
das
es ist eine
endet
gute
in endlos. Also das bringt einfach nichts.
Einstellung, aber so für den Moment glaube ich trotzdem immer super nervig, wenn du halt so gerade deine Sachen üben willst und dann fuscht dir da ständig einer dazwischen. So musst du auch erstmal können, dass du dann da ruhig bleibst oder sagst vielleicht, du fährst woanders hin und übst das woanders weiter.
Ja, ich bin ja mittlerweile 55, also daher bin ich, glaube ich, darüber erhaben.
Cross-Saison. Ich glaube, die ersten Rennen Bundesliga, 2 Stück waren schon.
Ja.
Und auch Stevens Cross Cup, da waren sogar schon mehr, wenn ich richtig informiert bin, ne? Da müssten es 3 gewesen sein, ein Doppelwochenende und ein normales.
Also es ist halt so, dass das bei den deutschen Rennen waren ja schon Lützelbach-Bensheim und jetzt Bad Salz-Wedford, also 4 internationale Rennen. Beim Stevens Cup waren jetzt Norderstedt und sag mal schnell Hannover. Und das sind halt zwei. Und dann war halt, ich glaube, zwei Weser-Ems-Cup waren schon.
Ah, okay.
In Kloppenburg und in Süke, glaube ich.
Und wie ist bisher für euch so gelaufen? Also ihr habt ja wahrscheinlich als Team oder auch so jeder Sportler für sich eine Einstellung irgendwo mit so einer Zielsetzung, was möchte er erreichen? War das bisher zufriedenstellend oder noch gar nicht so? Oder wo gab es so, ich sag mal, Ungereimtheiten, wo man sagen kann, da müssen wir noch mal dran arbeiten?
Also wenn man jetzt die internationalen Rennen betrachtet, kann ich eigentlich mit den Abschneiden des Teams zufrieden sein oder sehr zufrieden sein. Das ist auch so in den Rahmen, den wir oder den ich jetzt angedacht habe. Ich erwarte da auch gar keine, ja, irgendwie Wunder oder extreme Ausreißer. Wir sind, wenn man das jetzt ganz mal runterbricht, sind wir wirklich am Anfang der Cross-Saison. Mit Lützelbach und Bensheim haben wir halt wirklich schon Rennen gehabt, jetzt schon vor einem Monat, wo wirklich noch die volle Mountainbike-Saison oder die volle Cross-Saison in Gange war. Ja, also wie gesagt, das ist sehr, sehr früh deswegen haben wir auch das Trainingslager bewusst hinter oder nach Bensheim angesetzt, um da noch ein bisschen was zu machen. Das ist auch so, dass man in den, wie gesagt, 12 Tagen, die wir in Belgien waren, auch gut gearbeitet hat. Das Training jetzt, was man jetzt gemacht hat, das kommt jetzt so langsam an. Also das ist ja wirklich so, du brauchst dann mal so 2, 3 Wochen, bevor das dann so ein bisschen sich setzt. Die eigentliche Problematik ist ja immer wieder im Cross, dass was du im Sommer versäumst, zu trainieren, das holst du auch nicht mehr auf. Also du kannst jetzt nicht in 10 Tagen aus dem Maulesel ein Rennpferd machen. Das wissen die Sportler aber auch selbst. Wie gesagt, also wir sind oder ich bin jetzt als der Verantwortliche, wie ich jetzt die Rennen wahrgenommen habe, sehr zufrieden. Wir haben jetzt leider so 2, 3 Kranke im Team. Da muss man halt auch mitleben, da können wir auch mitleben. Das Team ist jetzt groß genug. Daher, ja, kann man eigentlich sagen, wir sind gut im Soll die Ausrichtung ist auch so, dass wir in der zweiten Rennhälfte, also der Saison quasi, nicht in der Rennhälfte, sondern in der Saison, ja, eigentlich die Topform haben möchten und dann bis zu deutschen Meisterschaften weiterarbeiten wollen.
Ja, wie sieht so ein Rennwochenende bei euch aus? Also vielleicht speziell so ein Doppelwochenende. Fahrt ihr dann wirklich erst den Freitag hin oder schon den Donnerstag?
Nein, also im Großen und Ganzen ist es so, dass die weiter weg wohnen, am Freitag anreisen. Und also das ist jetzt mal das jetzt auf Düsseldorf münzt, das ist ja morgen, ist quasi Anreise nach Düsseldorf zum internationalen Rennen. Und da ist es halt so, dass ich mit unseren Mechanikern zusammen losfahre und dass die Zeltlandschaft, wie ich immer so schön sage, aufbaue. Wir haben immer so 4x4, 4x4 Meter Zelte dabei. Da präsentieren wir halt auch unsere Sponsoren, da Sportler warm und das ist im Prinzip so die, ja, Team Area, wo man einen halt auch einen Bus hat. Zusätzlich kommen halt 3 Sportler, die haben eigene Wohnmobile, mit den Wohnmobilen an, die parken dann halt auch in dieser Area, so dass die sich da direkt umziehen können und auch Duschmöglichkeiten haben die kommen die Sportler tatsächlich samstags, wenn die jetzt wie in Düsseldorf erst späten Nachmittag Start haben, dann müssen die da am Freitag nicht den ganzen Tag rumstehen, ne? Also dann, das bringt nichts, also das hilft dir nicht weiter. Ja, dann haben wir im Prinzip die Area da zusammen, wo sich jeder warm fährt, dann wird im Prinzip dieser ganze Kram wieder eingepackt und dann geht es nächsten Tag nach Lohne zum Bundesliga-Rennen. Und da machen wir das halt das Gleiche. Da wird wieder alles aufgebaut so dass die Sportler wirklich einen Point haben, wo wir uns immer treffen und wo wir uns auch austauschen können. Und so läuft so ein Wochenende eigentlich ab.
Ja, und wie ist das so unmittelbar vorm Rennen? Also so, ich habe das früher mal so gemacht, irgendwo bist dann halt angekommen, also ich meistens auch am Renntag, Und dann war so erstmal gucken, wie sieht denn der Kurs überhaupt aus, dass man so sich die Stellen angeguckt hat und dann hat man sich halt klassisch warm gefahren, irgendwo 10 bis 20 Minuten so ein und dann so ein bisschen was Spezifisches, dass der Körper warm wird. Wie macht ihr das? Also auch, dass die Jungs sich das nochmal vernünftig angucken, fährst du da auch mit und zeigst dir noch was oder wie kann man sich das vorstellen?
Also bei den Jüngeren fahre ich meistens doch mit. Das heißt, also man tauscht sich dann halt an der Strecke so an den schwierigen Punkten so ein bisschen aus und man zeigt so ein bisschen die Linie. Momentan ist es ja relativ trocken noch. Also wir haben jetzt noch kein Matschwetter. Das ist bei Matsch und bei Schnee ist natürlich ein Radrennen oder eine Strecke ganz anders zu lesen als im trockenen Zustand. Im trockenen Zustand kann jeder über eine Runde fahren. Bei den Jüngeren mache ich das auf jeden Fall. Oder die Älteren wie Marcel Meisen, die nehmen dann halt die Jünger mit und zeigen dann halt auch die Linie. Also da sind wir schon gut organisiert, dass im Prinzip jeder ja jeden unterstützt. Und wir haben jetzt ja auch also aus der Juniorinnenklasse Jannika Lohde aus Potsdam im Team, also eine sehr, sehr junge Sportlerin, die ja gar nicht so bekannt ist eigentlich. Den meisten Crossfahrern, also ich habe jetzt wirklich viele, ja, also überraschend viele Leute kamen bei mir an und haben gesagt, wer ist denn die große bei den Damen jetzt da im Rennen? Das ist Jannika Lohde. Und sie kommt eigentlich, ist auch schon Cross gefahren, aber eigentlich kommt sie mehr so von der Straße und ein bisschen Bahn. Und also ihr zeigen wir dann natürlich nochmal genau die Runde und helfen ihr dann die Runde abzufahren. Das ist dann bei den HV-Sportlern, die ich dann auch dabei habe, die auch nicht so erfahren sind. Mit denen fährt man natürlich auch rum und zeigt die Strecke und tauscht sich da aus. Aber da sind wir gut organisiert und gut aufgestellt. Wir haben, wie gesagt, einen großen Kader und die Sportler sind auch angehalten, logischerweise sich gegenseitig zu helfen auf der Strecke.
Ja, ist glaube ich auch das Beste, ne? Wenn du halt so auf dieses Gesamtpaket guckst, dass du dich nach außen hin auch gut verkaufst und irgendwo, wie hat mal jemand zu mir gesagt, das war bei so einem Staffel-Event, da haben wir uns auch gefragt, wie die Staffeln so zusammengestellt waren. Die war so aufgestellt, dass jeder mit hochfährt, ne? Also jeder kümmert sich um jeden, so dass jeder irgendwo von jedem vielleicht profitiert und dass alle das gleiche Niveau irgendwo erreichen können. So, das ist, glaube ich, eine wichtige Einstellung, die du haben musst, ne?
Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man sich mal die Geschichte des Stevens Racing Team anguckt, das wissen die meisten ja gar nicht. Also es gibt, glaube ich, kein Team in Deutschland, also keins, also weder Straße noch Querfeldein, die so konstant sind, also die wirklich seit 2002 den Querfeldeinsport durch Stevens halt und durch die Co-Sponsoren. Sonst wäre das halt auch gar nicht möglich. Also auf diesem hohen Niveau ja, zelebrieren quasi. Also das wirklich seit Bestehen, hatte ich jetzt gerade noch mal geguckt, haben wir über 110 Medaillen gewonnen bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften als Team. Und das ist im Schnitt irgendwie vier Medaillen pro Jahr. Das gibt es so gar nicht. Also es ist klar, es gab immer mal wieder Teams, es gab mal ein Fokusteam, es gibt jetzt ein Heizomar-Team. Die gibt es, aber die Frage ist immer, wie lange gibt es die und wie lange sind sie wirklich konstant? Ne? Wie lange können die denn dieses große Rad mitdrehen und den Crosssport auch fördern und das, was Stevens macht über Jahre als Team, das sucht einfach seinesgleichen, ne? Und das ist, die meisten wissen das so gar nicht, was da alles hintersteht.
Ja, doch, also 2002 ist ja dann auch jetzt, wenn man guckt, mittlerweile 21 Jahre, ne? Also,
Ja.
das ist auch schon mal eine Ansage, wenn man so guckt. Ich glaube, dieses Fokus-Team, wie lange gab's das? Das war, glaube ich, 5 Jahre oder so, ne? Gar nicht mal
Ja.
so. Das
Also
kam und
maximal, ne? Also vielleicht auch 6, aber wie gesagt, lange nicht so konstant, ne? Und da waren ja auch ja, große Macher dahinter. Ne? Also dahinter haben dann gesteckt Mike Kluge, Jörg Ahrens, Roman Jürgens, der jetzt auch wieder sportlicher Leiter ist bei Heizomat. Ja, also wie gesagt, das ist alles hat seine Zeit. So, und wir sind da wirklich extrem konstant und arbeiten auch viel. Wir haben das unser Fokus auch wieder verlegt ein bisschen auf Norddeutschland. Also wir machen wirklich ganz bewusst auch Förderung ab Jugendklasse jetzt schon. Also das heißt, also wenn Jugendliche interessiert sind, für Stevens zukünftig zu fahren, können die sich bewerben. Wir wollen solche Sportgruppe Nord so ein bisschen aufbauen. Das heißt also so wirklich Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, also weiter weg auch gar nicht. Und wir haben ja tatsächlich auch den ganzen, süddeutschen Raum, bis auf wenige Ausnahmen, haben wir da gar keine Sportler mehr her, sondern wirklich dieser Fokus liegt jetzt wieder auf Norddeutschland. Und wir wollen da quasi von der Qualität einfach für die Zukunft noch besser werden, was den norddeutschen Cross-Sport, Straßensport angeht, ne?
Ja, das klingt ja fast so nach so einem norddeutschen Trainingszentrum so, ne? Wenn man das mal so runterbrechen kann, dass es irgendwo vielleicht in die Richtung gehen soll oder geht.
Ja, das ist die Idee, ne? Also gerade wenn man jetzt so Jugendliche hat oder Jugendfahrer hat, mit denen kann man dann mal am Wochenende, Trainingswochenende machen, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn man irgendwie so, ich sag mal, 5 Sportler aus Hamburg hat, die wir ja momentan ganz entspannt haben, und 5 Sportler, die aus Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein kommen, dann können die ja bei den Sportlern vielleicht mit übernachten aus Hamburg. Dann muss man da kein großes Geld in die Hand nehmen für Hotels. Oder man macht ein Airbnb oder so, das haben wir ja auch schon mal gemacht. Und hat dann die Sportler hier und dann kann man mit den jungen Sportlern sehr, sehr gezielt arbeiten und immer wenn halt rennfreies Wochenende ist, und das sollte in der Jugendklasse ja versucht werden, dass man das Minimum wirklich einmal im Monat ein rennfreies Wochenende hat zum Trainieren, dann können wir das ganz gut gestalten und wenn man Jugendfahrer hat, dann kann man das auch gut verbinden mit den Junioren, die wir jetzt im Team haben. Das heißt also, das sind tatsächlich auch nur Hamburger und Bremer Sportler, die wir da drin haben in den Juniorenteam. Und da geht es gar nicht um die Qualität. Also wir haben jetzt wirklich Sportler, die hat man jetzt so nicht auf dem Zettel, sag ich mal. Wir warten jetzt mal 2 Jahre ab und dann gucken wir mal, wo die denn stehen. Ich glaube, dann werden sie bekannter sein, als sie jetzt sind. Also wie gesagt, uns ist es wichtig, auch Stevens ist es wichtig, dass wir wirklich von der Pike aus ausbilden und auch eine Weiterbildung haben für die Sportler. Und wir haben da gute Beispiele jetzt innerhalb kürzester Zeit im Team. Durch den HAV haben wir da ja gute Sportler bekommen. Und das versuchen wir jetzt im Stevens Racing Team weiter auszubilden. Also wie gesagt, auch eine Jannike Lode gehört dazu, ein Eike Behrens, dann Anton Kochanowski. Ich meine, das sind alle Sportler, die sehr jung sind und die aber ja physisch gute Möglichkeiten haben im deutschen Crosssport. Ich glaube auch, der ein oder andere international vernünftig mitzufahren.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch immer wichtig, dass du nicht nur für den Tag guckst, sondern auch, wo ist der Athlet in 2, 3 Jahren, ne? Weil also so hatten wir ja auch in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, dass du halt so große Namen hast, die haben in der U15, U17, U19 alles gewonnen und irgendwo U23 keinen Fuß gefasst und aufgehört, so, ne? Das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Übung.
Genau.
So, und also, da ist, glaube ich, schon gut, so wie Stevens da rangeht oder wie ihr da rangeht, dass ihr das so behutsam aufbaut und auch sagt, naja, ist jetzt egal, ob du jetzt in der U17 schon alles im Grund und Boden fährst, guck doch, dass du bei den Männern auch noch Bock hast, ne?
Genau so ist es. Also das ist halt so, das ist immer meine Devise gewesen. Also es ist egal, welcher Sportler bei mir war. Natürlich leben wir in jetzt und heute. Das heißt also, wenn der Sportler natürlich jetzt erfolgreich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ball bleibt, natürlich höher, als wenn er nicht erfolgreich ist. Aber ich sage halt auch immer zu Sportlern, dass man halt auch vielleicht nicht aufs Podium kommt, sondern Fünfter wird, aber dafür in 1,5 Jahren alles abräumen, was es gibt, ne? Also ich hatte so ein Beispiel ist ja Ole Quast, also ist schon länger her, aber Ole Quast ist so ein typisches Beispiel. Der war als Juniorenfahrer erstes Jahr nicht so gut, weil man das auch gewollt hat. Und dann ein Jahr später hat er dann wirklich als Zweitjahres-U19-Fahrer wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und war international ja, Fünfter im Gesamtweltcup und ist regelmäßig aufs Treppchen gefahren bei den Weltcuprennen, ähnlich bei Tom Lindner. Also das sind halt so Beispiele, das sind natürlich auch, ja, Tom Lindner muss man da außen vor nehmen, das ist ein Megatalent, ne? Also das ist einer sicherlich physisch der stärkste Sportler, den ich je im Team hatte. Aber bei dem war das ähnlich, ne? Also der war im ersten Jahr war er schon gut. Im zweiten Jahr war er aber super konstant, ne? Also, und das ist halt wichtig. Und dann geht es auch weiter. Wenn du denn diese Konstanz hast, im zweiten Jahr U19, dann kannst du auch in der U23 eigentlich ganz gut bestehen, wenn du vernünftig weiter an die arbeitest. Das ist ja manchmal auch das, ne, das Problem. Oder man hat andere Ideen als Sportler, ne? Aber im Großen und Ganzen ist so mein Denken und meine Ausbildung, dass ich wirklich sage, so wir leben auch so ein bisschen in Jetzt und Heute, aber langfristig müssen wir halt einfach auch die Basis stellen, dass man auch später noch gute Leistungen erbringen kann.
Ja, wir hatten eingangs im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja die deutschen Rennen internationaler werden, ne? Also das ist ja dann auch international heißt, das Niveau ist meist höher. Wie beißt sich das vielleicht so mit der Einstellung, die ihr bei euch im Team habt? Weil du musst ja dann den Sportler auch darauf vorbereiten, wenn der hier im Stevens Cup alles in Grund und Boden fährt und 2 Minuten Vorsprung hat, dass er dann vielleicht bei so einem internationalen deutschen Rennen nicht mit 2 Minuten Vorsprung ins Ziel kommen, sondern vielleicht mit 2 Minuten Rückstand. Wie würdest du das so beurteilen?
Ja, es ist ja, ich meine, die meisten Sportler kennen ja auch die Größen und auch die Rennfahrer, die international ihre Erfolge feiern und auch ja, zu der internationalen Spitze gehören. Also die können das meistens schon ganz gut einordnen. Und natürlich jetzt zum Beispiel mit Eike Behrens, der jetzt aus der Juniorenklasse gerade in die Eliteklasse reingekommen ist, also jetzt U23-Sportler ist. Mit denen habe ich natürlich im Vorfeld darüber gesprochen, dass das jetzt nicht so weitergeht, dass jetzt er immer aufs Podium fahren kann. Er ist jetzt Stevens Cup gefahren und ist einmal Zweiter und einmal Erster geworden. Ist jetzt bei den ersten beiden Crossrennen in Lützelbach und Bensheim, da ist er noch ja eigentlich volle Straße gefahren, also in der Straßenvorbereitung, Vierermannschaft und Deutsche Bergmeisterschaft. Und ist da 21. und 20. geworden, also was vom Ergebnis top ist. Also es gab in den letzten Jahren keinen Sportler meines Wissens, der beim internationalen Rennen gleich so gut gefahren ist. Und er hatte dann auch noch Pech, also mit Platten und Sturz beim ersten Rennen. Jetzt in Bad Salz-Wettfurt war leider das gleiche Problem, dass er am ersten Tag einen Platten hatte, am zweiten Tag zwei Platten. Aber war wieder, ich meine, 21., 22. Das sind Ergebnisse, wo ja Eike sehr gut mit leben kann. Also ich erst recht mit leben kann. Und ich halt auch einfach sehe, dass ja, der Abstand zur, ja, bis Platz 10 oder Platz 9 gar nicht so immens ist. Also man muss halt tatsächlich sagen, dass die ersten drei in einer anderen Liga gefahren sind jetzt hier bei den Rennen in Bad Salz-Wettfurt. Aber danach war das alles gar nicht so weit auseinander. Und wie gesagt, wir sind da halt auch einfach noch am Anfang der Saison. Und daher bin ich da, was so, wie gesagt, die Vorbereitung angeht, sehr, sehr guten Mutes. Und auf die Frage zurückzukommen, die Entwicklung im deutschen Cross-Sport durch die internationalen Rennen ist ein Segen für jeden Rennfahrer, der diesen Sport auch ernst betreiben möchte. Das heißt also, jeder, der ja nicht nur deutsche Spitze sein will, sondern halt auch international vorne mitfahren möchte, der muss sich einfach an so Weltklasse-Sportler reiben. Und das ist das gleiche Thema, dass das Niveau, also durch diese internationalen Rennen so gut geworden ist in den letzten 3 Jahren. Und das wird auch sicherlich Nachwirkungen haben für die nächsten 3 Jahre in der Entwicklung der Sportler. Das ist ein Segen für den Crosssport, ne? Weil du musst halt einfach, das hatten wir ja auch im ersten Podcast schon gesagt, du brauchst halt einfach so 3 bis 5 Jahre, bevor du dann wieder so ein bisschen, ja, internationales Niveau hast, ne? So, also das heißt, also du musst halt wirklich, ja, wenn man jetzt mal in 4 Jahren denkt, dann sind das tatsächlich 4 Alter, also 2 Altersklassen, ne? Also wenn ich jetzt sage, das ist U17, erstes und zweites Jahr, das ist U19, erstes und zweites Jahr, und dann bist du Elite. Das heißt, du wärst vielleicht dann dadurch, ja, ein jemand aus der jetzt U17 ist, dann wieder in der Top-Liga haben, der auch vorne mitfahren kann.
Ja, da ist ja so der Name, der mir einfällt, Max-Heiner Oertzen, ne, der das so aktiv ganz gut betreibt. So, der ist, glaube ich, jetzt auch seit fast 3 Jahren international im Cross unterwegs, ne, und fährt da fast jedes Wochenende irgendwo in Belgien oder Dänemark seine Rennen.
Ja, also Max ist natürlich viel unterwegs, ein Vielreisender. Ich habe mit Max ja auch eine Zeit lang zusammengearbeitet, und er ist sehr, sehr ehrgeizig. Seine Familie ist noch ehrgeiziger, habe ich immer das Gefühl. Da muss man mal abwarten, so wo die Reise wirklich hingeht, ne? Also ich habe das lieber so ein bisschen gedämpfter, also für meine Sportler. Also ich mache da lieber ein bisschen weniger. Und macht das dann ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal nicht gezielter, sondern auf einem anderen Weg versuche ich Sportler auszubilden. Also ich wäre jetzt nicht den Weg gegangen, den Max gegangen wäre. So, aber wie gesagt, das ist ja sein Ding. Also er muss ja, also die müssen das ja entscheiden, wie sie das machen wollen. Und ich bin halt auch nicht der Mensch, der sagt, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus reisen, 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 um jetzt UCI-Punkte zu kriegen. Nee, also es ist halt einfach so, wenn du UCI-Punkte gewinnen möchtest, dann musst du bei den Rennen bestehen, die für dich um die Ecke sind, ne? Also wenn jetzt ein Rennen in Holland ist, sage ich mal, ein Weltcuprennen oder ein Super-Prestige-Rennen, und das ist jetzt in Gießen, ne, was ja nicht so weit weg wäre von Hamburg aus. Dann fährt man dahin, und dann musst du da die ersten 10 fahren können, um UCI-Punkte zu kriegen. Und wenn du die nicht kriegst, ja, dann bist du halt einfach nicht gut genug, ne? Also ich kann nicht um die Welt reisen mit meinen Sportlern, um UCI-Punkte zu sammeln, ne? Das ist zwar, habe ich schon mal probiert mit Jasper Pahlke. Das ist aber nicht, eigentlich ist es zu viel Reiserei. Es ist Reisestress. Und weil jetzt zum Beispiel jetzt für Düsseldorf fahre ich mit den HV-Sportlern oder mit Eike, die fahren da gar nicht, weil das Training hat einfach Vorrang in der Zeit, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt noch in der Zeit, wo es noch relativ gutes Wetter ist, wo es warm ist, wo man noch 4 Stunden Straße fahren kann. Das ist für mich viel wichtiger hinsichtlich auf die Zukunft, als dann tatsächlich das jetzt und heute, sondern wir haben jetzt und heute, haben wir schon 4 Rennen gefahren, oder 6 Rennen hat Eike jetzt schon gefahren, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und die Rennen hat er super gefahren. So, und die anderen Sportler haben das auch super gemacht, ne? So, und du musst halt immer diesen Spagat hinkriegen, nicht zu viel reisen oder gut reisen auf der anderen Seite, und dann auch vor allen Dingen gut trainieren. So, durch Reiserei geht dir unwahrscheinlich viel Energie verloren. Und das wäre jetzt nicht meine Idee für meine Sportler.
Ja, dieses Reisen für UCI-Punkte, kann ich mir das denn so vorstellen? Du guckst, wo sind diese Rennen? Ich glaube, die sind nach C1 und C2 kategorisiert. Und C1 sind ja diese Top-Rennen, ne? Und C2 ist so ein bisschen darunter, wo man
Genau.
auch mal eine Chance hat. Also du fährst dann möglichst viele C2-Rennen, um da deine Punkte zu sammeln, in der Hoffnung, dass du dann bei der WM oder im Weltcup weiter vorne stehen kannst. Also betrügst du dich ja irgendwo vielleicht auch einen Ticken selber, weil du bei vermeintlich einfacheren Rennen gut deine Punkte sammelst und bei den C1-Rennen läuft es dann vielleicht nicht so wie bei den anderen Rennen, weil halt die Konkurrenzdichte einfach höher ist. Kann man sich das so vorstellen?
So ist es, ja, na klar. Na klar. Also das ist ja so, dass das ist, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel so sieht, jetzt die ersten 4 UCI-Rennen, die jetzt in Deutschland gelaufen sind, ja, wenn ich wirklich vorne mitspielen möchte, unter den Top 10 in der Gesamtwertung im Weltcup, dann muss ich die Rennen in Deutschland mehr oder weniger immer unter den Top 3 beenden. Also das ist so ähnlich wie ein Tom Lindner oder Silvio Herklotz oder auch Ole Quast das gemacht haben. Ne? Also die müssen, solche Rennen musst du abräumen. So. Und dann kannst du den nächsten Schritt machen und denken so, jetzt fahre ich irgendwie super Prestige oder jetzt GVA oder meinetwegen auch Weltcup und komme da dann halt, ja, wenn ich Glück habe, mit den Können unter die ersten 15, um dann halt auch wieder Punkte zu kriegen. Wie gesagt, es ist jetzt, ich will das nicht betrügen, sich selbst betrügen, ne? Also das ist ja so, dass das tatsächlich spielt ja mittlerweile im Cross, ob du in der dritten Reihe stehst oder in der zweiten Reihe, spielt ja schon fast eine Rolle, ne? Der Startposition und da verstehe ich auch, dass man das bei Familie Oertzen das auch so macht und das ist auch vollkommen legitim, ne? Wie gesagt, meine Philosophie wäre es nicht und ich glaube auch daran ist damals die Zusammenarbeit zwischen ihm und mir gescheitert, weil ja, die Idee, die ich hatte, wurde nicht so verfolgt, ne? Also, beziehungsweise wurde nicht angenommen oder hat einfach nicht übereingepasst, ne? Und das ist okay. Also das, wir sind da jetzt auch gar nicht aufeinander böse oder so, sondern es hat einfach nicht gepasst.
Ja, ist halt eine Einstellungssache, ne? Also ich meine, das ist ja im Triathlon auch nicht anders. Da geht's ja dann auch immer darum, sich für eine WM zu qualifizieren. Das funktioniert ja im Triathlon, ich sag mal, nochmal grundlegend anders als im Radsport, wo du dich dann irgendwo zu den Rennen anmeldest und dann geht das halt runter, je nachdem, welche Altersklasse du bist. Ich glaube, von 30 bis 45 sind nachher die Altersklassen, wo du die meisten Slots in den Rennen hast, wo das dann halt 7 oder 8 Slots auch mal geben kann. Ja, und dann kannst du ja auch im Vorfeld gucken, also weiß ich, wenn man jetzt vergleichbare Strecken nimmt vom Profil her, die ungefähr gleich schnell sind, dann gibt's halt auch Rennen, da musst du dann halt in so einer guten Altersklasse unter 4 Stunden machen, um in so eine Position zu kommen, dass du eine Chance hast auf einen Slot. Und dann gibt's halt auch irgendwo Rennen, da kriegst du diesen Slot einfach hinterhergeschmissen, weil ihn vielleicht auch gar keiner haben will und dann kriegst du als 15. auch noch mal einen Slot oder so, also ist ja dann auch so und da kriegst du dann vielleicht auch dann bei der WM, weil du halt diesen vermeintlichen Slot, den du dir in Anführungsstrichen hart erarbeitet hast, dann hinterhergeschmissen bekommen kriegst du dann da halt so auf den Deckel, so ist halt auch ja. So eine Einstellungssache, ob man dann halt sagt, man möchte diese WM mal mitgemacht haben oder man ist wirklich dann so mit Scheuklappen vor den Augen und fährt dahin und denkt, man hat dann bei der WM auch so eine Option, was zu reißen. So, das sind halt so diese Sachen. Aber das ist, glaube ich, so, wo jeder für sich selber das so im Sport mal überdenken muss und so seine Linie fährt.
Ja, das ist so. Also wir haben jetzt, ich hatte ja schon gesagt, dass wir paar junge Sportler jetzt dabei haben, also U17-Sportler. Und da ist auch der Josh Tietjen drin dabei, der ist deutscher Jugendmeister im Cross und deutscher Straßenmeister in der Jugend geworden. Ja, der fährt jetzt die ersten Rennen. Und die sind ja, wie gesagt, alle in Norddeutschland jetzt mehr oder weniger. Ja, und danach macht er halt einfach nochmal eine Grundlagenaufbau, ne? Weil das ist auch das Problem. Also du musst genügend Grundlage haben im Winter, um auch auf der Straße zu bestehen. Ja, das ist ja, mittlerweile ist das ja eins. Also, wenn man sich jetzt, also, die gucken ja, also, mein Beispiel ist ja mal Wout van Aert oder Mathieu van der Poel und Thomas Pidcock und jetzt Thibaut Nice. Das sind ja die großen Beispiele, aber die Leute vergessen immer, also, die sehen zwar immer so einen van der Poel springen und irgendwie auf dem Hinterrad fahren und auf dem Vorderrad fahren und alles schickilacki. Ja, aber das, die eigentliche Kunst von denen ist, viel zu trainieren und hart zu trainieren und sehr gezielt zu trainieren und sich enorm gut zu ernähren. Und das vergessen die meisten. Ne? Also es ist ja so ein Gegenbeispiel, wäre jetzt Ronaldo zu nehmen beim Fußball. Die sehen alle nur, wie viel Spiele der macht, wie viel Tore der schießt, wie was für ein Ballkünstler das ist oder wie der seine Bälle verarbeitet. Ja, das kann der aber auch nur und vor allen Dingen jetzt schon über Jahrzehnte so gut, weil er so viel trainiert. Ja, und das ist halt, das eine ist halt einfach mit dem Ball umzugehen oder mit dem Fahrrad irgendwie, ja, auf dem Hinterrad zu fahren oder über Hindernisse rüber zu springen. Aber die Wahrheit liegt da weit weg von, sondern die Wahrheit ist halt wirklich hart zu trainieren, gut zu trainieren und im Winter quasi sich auch schon vorzubereiten, gerade in den jüngeren Alter, auch auf die Straßensaison, weil das ist das, was dich ausbildet. Also wenn du keine Straßensaison hast, wenn du keine Rennen fahren kannst, wenn du keine Rundfahrten fahren kannst als Jugendlicher, wärst du als Crossfahrer im Winter nicht bestehen können. Also das ist vorbei. Das gab es mal. Das war zu meiner Zeit, wie ich Juniorenfahrer war, ging das. Aber das ist lange vorbei. Ne? Also heutzutage, man sieht es ja auch daran, wie jung heutzutage Sportler in die Pro-Tour geholt werden. Das ist ja, also mit 18 ist ja, also jetzt will ich nicht sagen alt, aber es ist wirklich so 17, 18, 19 sind die und die werden in die Pro-Tour geholt und werden dann angefangen wirklich ausgebildet werden die dann, die Sportler. Und wenn du 21 bist und vielleicht den Zug ein bisschen verpasst hast, weil du vielleicht in der erstes oder zweites Jahr Jugend und erstes Jahr Junioren ein bisschen trainingsfaul warst in der Straßensaison und im Winter, ja, dann wärst du nicht gesehen von denen, ne? Also du hast dann keine Chance mehr, in diese Pro-Tour reinzukommen.
Ja, das ist wirklich so. Aber wir haben jetzt eine Menge übers Team und so die Teamerfolge gesprochen. Wie lief denn deine Saison bisher? Du bist ja auch schon ein paar Rennen gefahren.
Ja, ich bin tatsächlich also hochzufrieden für mich selbst. Ich habe ja immer einen guten Gegenspieler mit einem Teamkameraden, den Stefan Danowski. Und Stefan ist jetzt die Quabble-Weltmeisterschaft gefahren. Also jetzt am letzten Wochenende ist leider defekt gehabt. Was ich sehr schade finde, weil Dano sich wirklich sehr speziell auf die WM vorbereitet hat und auch Erfolg einfahren wollte eigentlich. Und hat leider einen Platten gehabt und die Schaltung ist kaputt gegangen. Und Dano ist für mich natürlich ein guter Maßstab, weil wenn der zu WM fährt, hat er Topform, logischerweise. Und ich bin von meiner Topform noch weit weg. Also das weiß ich, das merke ich ja selbst, wenn ich jetzt so unterwegs bin auf dem Fahrrad. Ich fühle mich noch nicht so richtig angekommen in der Cross-Saison, obwohl ich auch viel trainiert habe und obwohl ich auch viel gearbeitet habe. Und eigentlich hatte ich auch gedacht, die Form ist ein bisschen besser. Ist sie aber nicht. Aber dennoch bin ich mit der Ausbeute und Ergebnisse sowieso. Aber ich muss da noch mal so ein bisschen in mich gehen, wo es mir jetzt fehlt. Ne? Also wie gesagt, also ergebnistechnisch bin ich sehr, sehr zufrieden, vom Rennverlauf auch. Bloß ich suche noch so ein bisschen wirklich meine Form für die Jahreszeit. Also noch nicht die WM-Form, sondern ich suche meine Form und das Gefühl vor allen Dingen für die Jetztzeit. Ne?
Also, ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, jeder weiß, was du so meinst. Also ich glaube, das hat irgendwo jeder, so dass vielleicht von den Ergebnissen her passt, aber so man hat nicht dieses Gefühl, angekommen zu sein für das, was man jetzt so machen möchte. Ne? So, das würde mich auch interessieren. Wir hatten ja in der ersten Folge mal so drüber gesprochen, dass du ja viel auch frühs und abends fährst. Jetzt geht ja langsam die dunkle Jahreszeit los. Wie sieht das da bei dir aus? Also ist ja wahrscheinlich denn jetzt gerade, wenn das Wetter vielleicht abends auch so richtig schön, ich sag mal, eher so nach auf der Couch sitzen und Fernseh gucken ist, wie motivierst du dich da? Oder wie hat sich so dahingehend deine Trainingsroutine verändert?
Routine. Also das Wort ist wirklich Routine. Also ich mache das tatsächlich aus der Routine raus. Also das ist jetzt morgens, ist es natürlich, ja, wenn ich morgens losfahre, dann fahre ich mit langer Hose los und Thermojacke, weil es halt wirklich echt kalt ist. Dann fahre ich halt meine Stunde oder eineinhalb Stunde und abends dann halt mit Licht am Fahrrad durch den Volkspark. Aber es ist halt tatsächlich Routine, ne? Also das ist neben, dass du natürlich die Motivation haben musst und den Ehrgeiz an dir zu arbeiten und auch zu trainieren. Also das nicht jede Trainingseinheit ist ja auch Arbeiten dann, sondern es gibt ja auch Trainingseinheiten, wo man einfach nur fährt, um zu fahren, um den Stoffwechsel, sag ich jetzt mal salopp, in Gang zu halten. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich eine Routine geworden, ne? Dass ich morgens früh losfahre und abends nach der Arbeit um 19 Uhr mit Licht durch einen Volkspark fahre.
Ja, das ist, glaube ich, so gerade jetzt in dieser Übergangsphase, wo es anfängt, so lange so dunkel zu sein, das Schwierigste, ne? Dass du die Routine findest, dass du dich irgendwo vielleicht morgens oder auch abends überwindest, jetzt schon mal die Winterjacke anzuziehen, die lange Hose und dich anzumummeln, damit du nicht frierst auf dem Rad. Wenn man das, glaube ich, jetzt so im Oktober gut schafft, dann hat man viel gewonnen, ne?
Definitiv. Also wie gesagt, wenn man das, ja, wenn man das so auch vielleicht kennt aus den letzten Jahren, dann weiß man, wie der Ablauf ist. Und meine These ist ja immer so, man braucht halt Ziele, ne? Also wenn man ein Ziel hat, und das ist die Cross-Weltmeisterschaft hier in Hamburg für mich, die ist jetzt quasi in 1,5 Monaten. Das ist jetzt überschaubar, ne? Das sind 5 Wochen. 6 Wochen, dann ist der Tropf schon wieder gelutscht. Dann ist meine Saison vorbei. Also das heißt, ich weiß dann gar nicht, ob ich dann zur deutschen Meisterschaft antreten würde. Also ich weiß es nicht genau. Also wenn ich Weltmeister werden oder den Titel verteidigen könnte, kann ich mir gut vorstellen, dass ich die deutsche Meisterschaft gar nicht fahre, sondern halt wirklich den Fokus auf das Team lege, um dann nochmal die letzten, ja, 2 Monate bis zur deutschen Meisterschaft oder beziehungsweise 1,5 Monate bis zur deutschen Meisterschaft wirklich alles aufs Team setze, weil das Team wirklich, wie gesagt, groß ist und jegliche Unterstützung von mir brauchen kann. Das kann ich natürlich dann nicht ganz so, wie als wenn ich selbst fahren würde. Aber wie gesagt, das habe ich mir noch gar nicht so durch den Kopf gehen lassen. Das erste Ziel ist, wie gesagt, das Hauptziel ist die WM. WM-Titel verteidigen und dann sehen, wie es weitergeht.
Ja, aber ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise auch, ne? Weil selbst wenn man dann über 5, 6 Wochen wirklich voll den Fokus so auf sein Ziel legt, dann brauchst du auch erstmal dann so Abstand, also eine Pause, so mental auch, finde ich immer. So, das ist so auch bei mir, wenn du dich dann auf ein großes Rennen vorbereitest, über mehrere Wochen, so nach dem Rennen ist erstmal so 1, 2 Wochen, wo man das verarbeiten muss, ne? Und dann muss man halt schauen.
Genau,
Aber
also es fällt immer, man fällt immer in so ein kleines Loch, ne? Weil das ist
genau.
dann so, also wenn das, ich sage mal, wenn das dann erfolgreich abgeschlossen wird, das Ziel, dann ist es ein bisschen leichter, sich wieder zu finden. Wenn das kann ja auch nach hinten losgehen, also das kann ja auch sein, dass man da nicht gewinnt oder durch einen Defekt ausscheidet, was dann halt immer besonders schade ist. Ja, dann ist das Loch natürlich größer. Ne, so, die Motivation ist dann halt auch ein bisschen abgebrochen. Aber wie gesagt, das Ziel ist die WM. Ich hoffe bis dahin, dass die Form stets und ständig ansteigt und besser wird und da ich auch ja das Gefühl einfach finde für mein Stevens-Crossrad, was jetzt momentan noch nicht so richtig da ist, aber okay, das ist halt manchmal einfach so. Ich kenne das und arbeite da dran. Und dann sieht man einfach mal weiter.
Ja, und so aus deinen Aussagen heraus, dass du ja dann vielleicht nach der WM den Fokus mehr aufs Team legen willst, ist dann schon irgendwo, dass ihr den deutschen Meistertitel verteidigt oder in den Team reinhaltet.
Ja, also jetzt ist die Frage, in welcher Klasse, ne? Also der
Ja,
Titel.
sa Elite würde ich dann schon sagen.
Ja, also der Titel ist ja momentan bei Sascha Weber, bei der
Stimmt.
Elite.
Stimmt, das war letztes Jahr dieser, wo alle sich gewundert haben, wo das herkam, ne?
Ja, gewundert nicht. Also der Sascha Weber ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer.
Ja, aber so, den hatte halt keiner so richtig auf dem Zettel, das, so meine ich das.
Ja, also ganz ehrlich gesagt, jeder, der Sascha Weber kennt, wenn der zu einer deutschen Meisterschaft fährt, der will da nicht unbedingt Zweiter werden. Und Sascha Weber und Marcel Meisen kennen sich seit Jahren sehr, sehr gut. Das heißt also, sie wissen sich im Rennen auch, ja, wie sie sich unter Druck setzen, ne? Also wie sie den anderen ärgern können. Auch im Vorfeld gehen die schon ein bisschen komisch miteinander um, obwohl sie sehr, sehr gute Freunde sind. Aber wie gesagt, also Sascha Weber ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer und auch schon ja, seit Jahren auch einer der besten Querfeldeinfahrer neben, dass er Mountainbike fährt. Und das war ein guter Battle und Sascha war halt einfach an dem Tag der Bessere aus verschiedensten Gründen. Das kann ich sehr gut akzeptieren, weil ich Sascha sehr gut kenne und Sascha ist ja auch mal für Stevens gefahren. Marcel, ja klar, muss er dann natürlich sich auch erstmal gute 2 Wochen schütteln, wenn er den deutschen Meistertitel nach 7 Titelverteidigungen verloren hat. Aber ist halt auch professionell genug, um A, Sascha den Titel zu gönnen und B, auch dann irgendwann zu begreifen, okay, ich war an dem Tag nicht gut genug. Ne? So, und natürlich wollen wir diesen Titel zurück. Ne? Also nicht nur ich, sondern allen voran möchte den Titel zurück. Marcel Meisen, der ist halt viel wert. Das ist halt einfach so. Aber wir wollen natürlich auch möglichst gute Platzierungen in den anderen Klassen haben. Ne? Also sei es jetzt Junioren, Jugend, Damenklasse. Ich glaube, wir haben ja auch Masterfahrer bei uns im Team, Master 2 und Master 3, wo ich halt fahre. Und da hoffen wir uns natürlich auch immer gute Platzierungen.
Ja, Daumen sind gedrückt.
Danke.
Und dann so abschließend, jetzt gibt es ja seit, ist es 2 oder 3 Jahren, so ein Konkurrenzteam zu Stevens mit Heizomat. Würdest du das jetzt eher als negativ oder eher positiv bewerten, dass es jetzt sozusagen ein zweites Cross-Team gibt, was vielleicht irgendwo auch talentierte Fahrer unter Vertrag nimmt?
Naja, es ist, ich würde mal sagen, so Heizomat macht das so ein bisschen so, wie wir das vor ja 8 Jahren gemacht haben oder 10 Jahren, dass man sagt, so wir kaufen uns, besorgen uns und engagieren uns die besten Fahrer. Heizomat treibt es sogar noch ein bisschen weiter, also was ja auch total okay ist für den Crosssport in Deutschland positiv. Und kaufen halt Sportler aus dem Ausland. Das heißt also, jetzt ist das Team ja bestückt mit auch, ich glaube, 3 oder 4 Schweizer Fahrern. Und das ist für den deutschen Crosssport, das ist super. Also und vergleichbar ist das Team gar nicht. Also das ist so ähnlich. Wir hatten ja auch mal ein Mountainbike-Team, das Team Yantex-Team. Und damals gab es das Team Telekom, das gleiche Telekom wie das Rennradteam. Und der Unterschied zwischen diesen Teams war halt einfach, das eine ist professionell. Das heißt also, da steht ein viel größerer Volumen an Geld da. Und wir waren als Steven Yantex-Team Amateurteam, konnten aber aufgrund der History, dass wir schon länger da waren, noch ein paar Jahre gegen dieses Niveau anhalten. Das heißt also, wir konnten dagegen halten und konnten auch gute Ergebnisse einfahren. Das gleiche ist jetzt quasi bei Heizomat und Stevens Racing. Ja, das ist halt einfach so, das ist jetzt ein Profiteam. Die haben halt einen höheren Volumen an Geld. Das heißt also, sie können halt einfach sich anders aufstellen und sind auch anders aufgestellt mittlerweile als wir. Das hat gut jetzt, ja, 2 Jahre gedauert. Und jetzt sind sie besser aufgestellt als wir. Das ist auch gar nicht schlimm. Also das ist für mich jetzt persönlich als Jens, und das versuche ich auch an die Sportler so weiterzugeben, eine Herausforderung, dagegen zu halten sportlich. Das schaffen wir bis dato auch noch. Also da muss man mal gucken, wie lange das funktioniert. Und ich glaube auch, dass das sich im Laufe der Saison noch mehr normalisieren wird, weil wir werden auf die Leistung, die jetzt da ist, in allen Klassen noch definitiv eine Schippe raufpacken können. Das weiß ich. Also ich kenne die Sportler, die ich betreue. Und ich weiß, was wir jetzt in Belgien gemacht haben. Das war eine gute Sache. Und das war aber jetzt nicht im High-End-Bereich, dass man jetzt sagt, so, wir wollen jetzt zum Bad Sedd-Delfort alles abräumen. Das wäre ja 3 Monate zu früh. Und daher bin ich dankbar auch, dass es dieses Team gibt, und ich wünschte mir, dass es noch so 2, 3 Teams in Deutschland geben würde, weil das hilft dem deutschen Crosssport. Also das ist, wenn man, also die Rennen, die wir jetzt haben, die haben es eigentlich verdient, dass es noch 2, 3 High-End-Teams gibt. Und ich sehe Stevens Racing nicht als High-End-Team. Also dafür ist das Budget einfach zu klein. Wir haben einen riesen Aufwand, was Material angeht, aber wir haben halt einfach gar nicht die Base dafür, ja, von der Betreuung her, bis Auslastung, ich sage jetzt mal Wohnmobile, LKWs, die man bräuchte, Showrooms, um dieses Team auf eine bessere Stufe zu stellen, also leistungstechnisch wie auch optisch. Daher, wie gesagt, ist das, was wir da machen, auf unsere Art und Weise, machen wir das jetzt schon 20 Jahre. Und 20 Jahre, wie gesagt, extremst erfolgreich. Also, wie gesagt, 110 Medaillen bei Meisterschaften zu gewinnen, das kommt nicht von ungefähr. Diese Konstanz, die Stevens, also als Sponsor da, mit unseren Co-Sponsoren, da gehören ja noch mehr Sponsoren dazu, die wir da haben seit Jahren und die das Team seit Jahren unterstützen, das ist auch eine Zusammenarbeit, nicht nur wegen des Teams, sondern halt, weil Stevens halt Shimano verbaut an den Fahrrädern hauptsächlich und genauso DT Swiss Laufräder an die Fahrräder baut oder Sonax mit bei Radsport von Hacht im Shop hat. Also da sind halt auch geschäftliche Abläufe, die dann eine Rolle spielen, sondern da geht es halt nicht um Leistung. Also was wir halt einfach haben müssten für uns, ist halt wirklich ein Vermarkter, also eine Marketingagentur, die diese ganzen Erfolge vermarkten könnte oder vermarkten würde, weil Sponsoren wie jetzt Sonax oder wir hatten ja auch mal Hümer als Sponsor, das sind halt, oder Abus, das sind so Sponsoren, die habe ich ja an Land gezogen, ne? Also das ist dann so persönliche Connection mal unterhalten, oder durch Zufall, wie Hümer zum Beispiel, dass sich das durch Zufall ergeben hat, mehr oder weniger, dass man die dann als Sponsor gewinnen konnte. Aber ich glaube, wenn man die Erfolge nehmen würde, wenn man den Zusammenhalt des Teams nehmen könnte als Marketingagentur, wenn sich da jemand ja bereit erklären würde, das zu unterstützen mit Homepage und vielleicht auch noch besseren Auftritt bei den Rennen. Dafür brauchte man halt auch noch mal ein bisschen Personal. Dann herzlich eingeladen, ne? Also da sind wir sehr, sehr offen. Oder ich vor allen Dingen sehr offen, wenn sich da einer bereit erklärt, dass man halt wirklich, also dass ich auch Sachen abgeben kann halt einfach, ne? Also das ist ja meine Aufgabe, steht ja nicht nur darin, Sportler zu motivieren bei den Radrennen und irgendwie ein Zelt aufzubauen und selbst Rennen zu fahren. Nein, also bei mir ist es halt auch so ein bisschen Sponsorenpflege. Sponsoren einladen, Presse. Also ich versuche halt auch immer wieder Sportler anzubieten bei den Fachmagazinen. Also Marcel Meisner hat jetzt in der Rennrad Ausgabe 1, 2 hat er ja eine Doppelseite bekommen. Cindy und ich haben jetzt in der aktuellen Roadbike
Genau.
eine Story. Letztes Jahr hatten wir eine Story auch im Magazin, also das versuche ich halt immer so ein bisschen mit zu verbinden und das auch am Laufen zu halten und auch nicht zuletzt jetzt, was wir hier machen, und das ist ja auch Marketing, ne? Also das ist ja nichts
Ja.
anderes. Das ist halt, auf der einen Seite ist es, glaube ich, sehr interessant, so Hintergrundinformationen zu bekommen im Crosssport und zum Stevens Racing Team. Aber es ist natürlich auch Marketing.
Ja, aber um so auf die Eingangsfrage zurückzukommen, also ich glaube, ich würde es auch positiv sehen, dass es ein zweites großes Team, sogar ein professionelles Team gibt, weil du brauchst halt immer jemand Besseren, mit dem du dich halt messen kannst, um besser zu werden, ne? Also ihr profitiert auch davon. Und wenn du jetzt sagst, es wäre ja cool, wenn es vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Team geben würde, was so auf dem Level, vielleicht auch auf dem Level von Stevens agiert, würde ich auch begrüßen, aber mir würde ja die Frage sofort einfallen, du brauchst ja für so ein Team auch Manpower, so die musst du ja auch irgendwo dann generieren, also brauchst du halt eigentlich auch erstmal die Talente, die du in diese Teams stecken kannst und das vielleicht so als abschließende Frage, siehst du das, dass es vielleicht auch in Zukunft genug Talente gibt, dass es vielleicht noch ein drittes Team geben könnte oder ist es dann, wenn man sagt, es gibt noch ein drittes Team, was so diesen Prozess beleben soll, dass dann vielleicht Stevens und Heizomat Sportler abgeben müssen, die dieses dritte Team beleben könnten.
Naja, also definitiv. Also müssten wir Sportler abgeben, genauso wie Heizomat. Wenn man jetzt, Ja, also ich glaube schon, dass ich den einen oder anderen Sportler von Heinz zu Maat abwerben könnte, um zu Stevens zu kommen, ne? Also ist aber gar nicht meine Institution. Also das wird eher andersrum gemacht, dass Heinz zu Maat versucht, bei uns Sportler abzuwerben, was ja gang und gäbe ist, was ja auch normal ist. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Also das ist, gehört ja zum Business dazu. Aber es wird auch, wenn man sich jetzt das erste Jahr U19 anguckt und das vor allen Dingen die ersten und zweiten Jahrgänge U17, glaube ich, dass wir aus diesem Potenzial neben Heinz und Maat und Stevens halt auch ja, ein Team oder zwei Teams nebenher noch haben können. Also es gibt ja auch noch das Team Nagel, die kommen aus dem Großraum, wo die deutsche Meisterschaft im Radevormwald kommen sie her. Die sind auch gut aufgestellt. Die haben sehr viel persönliches Engagement da drin. Also ich würde mal sagen, das ist so ähnlich wie wir aufgestellt sind. Nimmt man noch nicht ganz so wahr, weil auch jetzt relativ neu und auch junge Sportler, aber gute Sportler und auch gute Typen in diesem Team. Also da ist schon mal eins, was da kommt. Und wenn jetzt, wie gesagt, da noch eins kommt, wäre es super im Zusammenschnitt mit den ganzen internationalen Rennen, die wir jetzt haben. Ich meine, jetzt München fällt leider aus als internationales Rennen, aber dennoch haben wir so viele internationale Rennen in Deutschland wie lange nicht mehr. Und hoffentlich, toi, 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 hält sich das auch noch irgendwie 3 Jahre so, dass wirklich die U19, U17 Sportler da auch noch was von haben. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, kann der Cross-Sport in Deutschland wieder auch international eine Rolle spielen.
Ja, ich glaube, das sind sehr schöne Worte zum Abschied. Ich bedanke mich für deine Zeit. Hat mir wieder sehr viel
Dankeschön.
Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch wieder für die Hörer und Hörerinnen sehr interessant. Und von meiner Seite sage ich ciao, ciao und wir sehen uns hoffentlich in Hamburg zur WM.
Das würde mich sehr freuen, wenn viele Zuhörer diesen Podcast auch zur WM am 2. und 3. Dezember nach Hamburg zum Zuschauen, zum Anfeuern kommen. Danke für den Podcast.